Hey, neuer Sound, neue Ideen. Wir überlassen heute Keba die Steuerung.
Herzlich willkommen bei Robotik in der Industrie. Mein Name ist Philipp Miermanns und ich bin verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Keba. Im ersten Podcast, bei dem Keba die Steuerung übernahm, redete ich mit Heiko Gebauer und Robert Weber über die verschiedenen Plattformtypen, die es gibt und darüber, was Plattformen in der Industrie brauchen oder können müssen, um erfolgreich zu sein. In diesem Teil spreche ich mit zwei Kollegen von mir über Plattformen in der Automatisierungsbranche mit Fokus auf Robotik. Und das mache ich mit Christian Augdoppler, zuständig für den Bereich Robotik bei Keba Industrial Automation. Und Martin Schwarz, Chief Sales Officer. Martin, Christian, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Christian, braucht es eine Plattform für Automatisierung und Robotik oder nicht?
Ja, definitiv. Die Anwendungsbereiche der Robotik werden ja immer vielfältiger. Dementsprechend wird das auch komplexer, diese Lösungen mit Robotern zu erstellen. Und getrieben ist das Ganze einerseits durch den Kostendruck, andererseits aber auch durch den Fachkräftemangel, wo auch kleinere Firmen mehr und mehr gezwungen sind, auf Robotiklösungen zu setzen. Und dort fehlt zum Teil eben die Expertise dafür. Und das kann man mit Plattformen schon signifikant erleichtern.
Und was muss die Plattform dann können?
Das hängt von der jeweiligen Plattform ab, aber das übergeordnete Ziel, das alle Plattformen gemeinsam haben, ist, das Time-to-Market zu verbessern und dem Nutzer der Plattform zu ermöglichen, schneller, einfacher, kostengünstiger seine Lösung zu erstellen.
Hat es bereits einen Ansatz und einen Anlauf dazu in der Robotikindustrie gegeben?
Ja, es gibt ja bereits seit über 10 Jahren jetzt die ROS-Initiative, das Robot Operating System, was jetzt, könnte man sagen, ja mehr ein Framework ist und ein Depository mit Lösungen, mit Treibern und auch mit einer Basisarchitektur. Das ist einmal, glaube ich, mittlerweile sehr bekannt. Und auf der anderen Seite sind gerade in den letzten Jahren eine Reihe von Plattformen entstanden, eher im Sinne von Marktplätzen. Sei es von Unchained Robotics, von IGUS, das RBTX und auch die letzte Initiative von Intrinsic, der Alphabet-Tochter, der Vermutterkonzern von Google. Das geht in diese Richtung, das ist zwar noch kein Marktplatz, ist eher eine Engineering-Plattform, aber das Unchained und das RBTX, das sind klassische Marktplätze, wo eben unterschiedliche Hersteller aufgelistet sind, zueinander gebracht werden und wo man sich dann Komponenten aussuchen kann.
Magst du den Einzelnen ganz kurz erklären, du dir jetzt aufgelistet hast, was die jeweilige Plattform besonders macht oder was sie einschränkt?
Ja, gerne. Also wie gesagt, das ROS ist eben eher eine Sammlung von Lösungen, eine Bibliothek, wenn man so sagen, von Algorithmen, von Treibern für unterschiedliche Sensoren und Aktoren, Bahnplanungsalgorithmen, Bilderkennungsalgorithmen, alles, was man so rund um die Robotik brauchen kann, kommt stark aus dem universitären Feld, aus dem Forschungsfeld. Und das hat dementsprechend auch gedauert, dass es in der Industrie begonnen hat, Fuß zu fassen, weil es eben diese harten industriellen Anforderungen am Anfang noch nicht erfüllt hat, sei es Echtzeittauglichkeit oder auch Qualitätssicherung. Ja. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert und findet auch mehr und mehr in der Industrie Akzeptanz. Das ist einmal das ROS. Ja, und diese klassischen Marktplätze, wie der Marktplatz von Unchained Robotics zum Beispiel, das ist einerseits dieser Marktplatz, wo ich mir Komponenten zusammensuche. Die stellen aber auch Applikationsunterstützung zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und auch ein eigenes Applikations-Softwarepaket, das mich unterstützt. Ja. Wenn ich jetzt Intrinsic mir ansehe, vom Alphabet-Konzern, dort wird sehr großer Wert auf das Engineering gelegt, auf die Tools-Unterstützung, sodass ich nicht gezwungen bin, von Anfang an zu programmieren. Stichwort No-Code oder Low-Code, wobei beides möglich ist. Ja, man kann programmieren, aber man muss nicht. Und die Tools unterstützen mich sehr stark dabei. Das ist dort sicher ein Schwerpunkt. Plus die ganze Architektur dazu und auch eine Art Betriebssystem, das mir das Leben leichter macht. Also das sind schon sehr unterschiedliche Ansätze, die hier verfolgt werden. Einerseits rein Marktplatz, andererseits mehr das Engineering einfacher machen. Und auf der anderen Seite gibt es die klassischen Automatisierungsplattformen wie im letzten Podcast erwähnt, die Plattform von der Keba, wo es eben mehr um das Portfolio geht, um die Technologien, um den Technologiebaukasten, wo ich eigene Technologien und vertrauensbasierte Technologien dazugeben kann und mir ein sehr individuelles System gestalten kann. Das sind so die Unterschiede der diversen Ansätze.
Mhm. Haben wir in der Robotikindustrie zu viele Abhängigkeiten in der Kette? Sprich, ist der Produktmix zu vielfältig, die Standards zu gering, die es überhaupt anbieten zu können? Also gehen wir da nicht das Risiko ein, Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen?
Ja, aber das kann ich mir natürlich auch nicht aussuchen, weil das ist ja über die Jahre hinweg entstanden, diese Vielfalt in der Industrie durch unterschiedliche Hersteller, von Komponenten, von Steuerungen und auch das wirklich große Spektrum von Anwendungen. Das bedingt diese Vielfalt, glaube ich, und damit muss eine Plattform, die im industriellen und auch im Robotikumfeld Fuß fassen will, die muss mit dem umgehen können. Also da habe ich keine Wahl. Aber natürlich wird es dadurch schwieriger, die eine Plattform mit der anderen zu vergleichen. Jede hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Und auch die einzelnen Lösungen, die auf einer Plattform angeboten werden, unterscheiden sich natürlich. Und nicht alles ist 100% kompatibel. Also das muss man schon ehrlicherweise sagen. Das macht es ein bisschen schwieriger.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass Produkte und Lösungen von unterschiedlichen Firmen vorbehaltlos miteinander kombiniert werden können. Gibt es Beispiele solcher Initiativen, wo du sagst, es ist besonders gut gelungen?
Die Kombinierfähigkeit von den unterschiedlichen Lösungen. Für mich zeichnet sich da jetzt keine Plattform so richtig aus, wo das besonders gut gelungen ist. Ich glaube, es haben alle mit demselben Problem zu kämpfen, dass zwar gewisse Standards unterstützt werden, man versucht auf gewisse Standardprotokolle zu setzen, Standardschnittstellen, um das Problem ein bisschen zu mildern, aber im Endeffekt kämpfen alle damit, dass die unterschiedlichen Lösungen teilweise kompatibel sind, teilweise eben auch nicht. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist sicher der Bereich, wo sich die Plattformen noch am stärksten entwickeln müssen.
Aber du würdest generell sagen, dass die Bereitschaft im Wirtschaftszweig Robotik da ist, eine solche Plattform ins Leben zu rufen? Oder mangelt es auch da?
Die Bereitschaft ist da. Aus meiner Sicht eher ist die Bereitschaft bei kleineren Firmen höher, auf sowas zu setzen oder auch bei Initiativen, die von mehreren kleineren getrieben werden. Beziehungsweise, Beispiel Intrinsic, bei Playern, die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Weil die großen Player, die im angestammten Industriebereich schon lange tätig sind, die haben natürlich auch wieder ein beschränktes Interesse daran, so eine breite Plattform mit voller Kompatibilität von unterschiedlichen Herstellern zu schaffen, weil die wollen ja die Kunden möglichst in ihrem eigenen Ökosystem halten. Betreiben natürlich auch so eine Art Plattform, wenn ich jetzt Siemens hernehme, das ist ja auch eine Plattform, ja. Aber versucht halt, den Kunden möglichst in seinem Bereich zu halten, mit einer gewissen Offenheit, aber trotzdem halt mit einem klaren Fokus auf die eigene Lösung.
Du hast gesagt, die Großen versuchen, Unternehmen das eigene Ökosystem zu lotsen. Wenn jetzt jeder sein eigenes Ökosystem baut, bewegen wir uns dann nicht weiter weg von Standards, die du vorher angesprochen hast?
Ich glaube nicht, dass wir uns weiter weg bewegen, aber es verlangsamt den Prozess in Richtung einheitlicher Plattform, hat aber trotzdem einen Wert, auch wenn es proprietäre Plattformen sind, weil es ja trotzdem jede proprietäre Plattform sieht sich auch gezwungen, die übergreifenden Standards zu unterstützen, sonst wird es ja nicht erfolgreich sein. Und dementsprechend glaube ich, dass das kein Hindernis ist. Auf der anderen Seite unterstützen diese großen Player neben dem eigenen Ökosystem ja meistens auch immer eine übergreifende Initiative auch, um sich nicht komplett abzukoppeln, weil ihre Kunden erwarten das einfach auch. Ja. Und also, wenn man jetzt die großen Roboterhersteller hernimmt, die haben zwar ihre eigenen Plattformen, aber sie sind meistens auch auf anderen Plattformen als Partner mit aktiv, ja, und unterstützen das auch. Also es ist schon beides der Fall, aber es geht langsamer, als man sich das wünschen würde, das ist schon richtig.
Also wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, also wenn ich den Ansatz wähle, also Ökosystem, und ich lade möglichst viele Unternehmen ein, da mitzumachen, wenn ich das verfolge, dann weiß ich, dass viele Unternehmen einfach nicht mitmachen werden, weil sie diese Abhängigkeit vermeiden wollen. Das nehmen die großen Hersteller dann schlichtweg in Kauf.
Das muss nicht zwangsweise so sein, dass ist schon ein Aspekt, glaube ich, dass vielen Firmen durch den Kopf geht, wie abhängig mache ich mich dann und von wem mache ich mich da abhängig. Und dementsprechend ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wer ist denn dieser Plattformbetreiber? Wer sind denn die Partner? Wie vertrauenswürdig sind die? Wie stabil sind die? Wie lange gibt es die schon? dann glaube ich, ist es nicht so das große Thema, dass sich die Kunden darauf einlassen. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die Betreiber solcher Plattformen das in Kauf nehmen, sondern ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Überlegung, dass man den Kunden oder den potenziellen Kunden und Partnern dieses Gefühl der Sicherheit auch geben kann.
Gehen wir davon aus, dass es eine Plattform geben wird oder geben kann in der Robotikindustrie, wo mehrere sich beteiligen. Wie würde es dann aus deiner Sicht mit der Wirtschaftlichkeit für jeden einzelnen Beteiligten aussehen? Weil jeder will ja ein Stück vom Kuchen haben. Kann dann jeder davon profitieren?
Ja, das ist ein Muss, würde ich sagen. Eine Plattform kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn eben jeder davon profitiert. Einerseits der Nutzer der Plattform, andererseits der Betreiber der Plattform und zum Dritten die Partnerfirmen, die Plattform nutzen für ihre Produkte. Es muss eine Win-Win-Situation sein. Der Nutzer muss schneller und einfacher zu seiner Robotiklösung kommen und sich dadurch Geld sparen und schneller am Markt sein. Die Firmen, die Partner, die Lösungen über die Plattform zur Verfügung stellen, die wollen natürlich das als Vertriebskanal nutzen, um ihr Geschäft ankurbeln. Und der Plattformbetreiber will mitverdienen, weil der hat ja das als Geschäftsmodell und der hat ja auch Kosten, die er decken muss und plus ein Gewinn, den er erzielen will. Also es muss für alle drei passen und nur wenn das berücksichtigt ist im Geschäftsmodell der Plattform, dann wird sie abheben. Ja.
Ist es überhaupt realistisch, so wie wir jetzt reden? Kann ich das überhaupt erreichen? Wenn nein, worauf muss ich dann als erstes verzichten, um überhaupt vorwärts zu kommen? Also welchen Tod muss ich sterben, um das Idealbild zu erreichen als Beteiligte?
Ob ich einen Tod sterben muss, ist ein bisschen hart ausgedrückt für mich.
Man geht ja Kompromisse ein.
Ja, man muss Kompromisse eingehen. Ich glaube, der Hauptkompromiss, den man vermutlich eingehen muss und mit dem auch einige zu kämpfen haben, ist die Zeitlichkeit oder die Zeit, die es braucht, damit so eine Plattform ein Volumen, eine kritische Masse erreicht, sodass sie wirklich interessant ist für alle Beteiligten. Und sich damit auch wirklich gut Geld verdienen lässt. Das dauert, glaube ich, viel länger, als sich manche das erhofft haben zum Zeitpunkt der Gründung einer Plattform. Da war die Euphorie sicher größer. Und diesen Kompromiss, diesen langen Atem, glaube ich, den braucht man. Wenn man den nicht hat, dann stirbt die Plattform, ja.
Du hast vorher gesagt, dass wenn mehrere Partner sich zusammentun, aber letztendlich muss die Verantwortung bei einer Partei liegen, aus meiner Sicht. Wer sollte eine solche Plattform aus deiner Sicht idealerweise betreiben?
Naja, die erste Antwort, die meisten geben würden, wäre wahrscheinlich ein möglichst unabhängiger, neutraler Betreiber. Mhm. Das ist natürlich richtig, weil er sollte ja nicht zum Mitbewerber der Partner werden und auch der Nutzer. Es gibt aber auch andere Aspekte und die sollte man auch nicht vergessen. Und das eine ist das, was wir schon vorher kurz angeschnitten haben. Es braucht ja auch ein großes Vertrauen in diesen Betreiber. Ja. Mhm. Der muss schon, glaube ich, ein bekannter Name sein, der lange schon tätig ist, der lange am Markt ist, damit dieses Vertrauen überhaupt da sein kann. Weil sonst riskiert man ja, dass der heute zwar mit großem Hype entsteht und übermorgen wieder weg ist. Ja. Und auf so eine Lösung will man ja nicht setzen.
Da bringst du wieder den Faktor Zeit.
Das ist wieder Faktor Zeit. Natürlich, mit der Zeit wird das besser, aber ich glaube, ein Plattformbetreiber ist einmal gut, wenn der bekannt ist, ja, und schon ein gewisses Grundvertrauen da ist. Und dann ist die zweite Frage, sollte es einer sein aus einer anderen Branche, ja, weil der neutraler ist, könntest du sagen, ja, wenn Apple eine Industrieplattform betreiben würde, wäre das ein neutraler Player. Bei Google Intrinsic, ja, könnte man es auch so sehen, ja, neutraler Betreiber. Das hat aber auch wieder Nachteile, weil natürlich jemand, der aus diesem Umfeld kommt, aus dem industriellen Umfeld, der kennt natürlich die Pain Points und die typischen Anforderungen besser als einer, der aus einem anderen Feld kommt. Ja. Das heißt, hat alles ein Für und Wider.
So damit mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Hat oder mit Augenhöhe. Ja, natürlich. Wie gut kann der das einschätzen und so weiter? Und das sind verschiedene Aspekte. Aus meiner Sicht, was ist der optimale Betreiber? Ja, schon eine etablierte Firma und ich würde trotzdem einen Betreiber mit industrieller Erfahrung bevorzugen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Aspekte.
Wie stellt man auf so einer Plattform sicher, dass die Komponente und die Produkte, die dort angeboten werden, auch miteinander können, dass die kompatibel sind?
Das kann wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad durch klare Spielregeln einerseits funktionieren, indem man es einfach vorschreibt den Partnern, was sie da unterstützen müssen an Schnittstellen, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Die zweite Möglichkeit ist, im Zuge der Qualitätssicherung, die man ja als Plattformbetreiber übernehmen muss, kann man das natürlich auch verifizieren und muss das auch verifizieren, um das sicherzustellen. Ich glaube, das Schwierige ist, dass man hier den Bogen nicht überspannt. Wenn man hier als Plattformbetreiber zu rigide vorgeht und die Anforderungen bezüglich Kompatibilität zu hoch ansetzt, dann führt das dazu, dass viele potenzielle Partner scheitern und nicht Teil der Plattform sind. Dann hat man so eine Plattform, wo alles 100% kompatibel ist, aber das Volumen und die Masse ist sehr klein. Da hat man auch nichts gewonnen. Also nehmen aus meiner Sicht die meisten Betreiber in Kauf, dass sie da bezüglich Kompatibilität ein paar Kompromisse eingehen, aber dafür in kürzerer Zeit ein größeres Volumen an Partnern und Nutzern erreichen. Ja. Und wahrscheinlich kann man es auch nicht anders machen, glaube ich, als so.
Was mir dabei auch sehr wichtig erscheint, ist das Thema Neutralität. Also wie schaffe ich als Plattformbetreiber ein hohes Maß an Neutralität bezüglich Beratung, Optionen oder auch weiterführendes Geschäft? Wie stelle ich sicher, dass es nicht nach etwas riecht, also okay, da hat einer oder andere mehr investiert und den bevorzuge ich jetzt oder der kommt auffällig oft bei Produktvergleichen positiv dabei raus.
Ja, das ist sicher kein einfacher Punkt. Gerade für einen Plattformbetreiber, der selber aus der Industrie kommt, glaube ich, ist das ein Knackpunkt, dieses Vertrauen auch den Nutzern geben zu können. Aber da gibt es einen zweiten Mechanismus, der das, glaube ich, auch fördern kann. Und das ist nämlich das Thema der Ratings, das ja auf vielen Plattformen durchaus üblich ist. Also wenn man es so kennt von Amazon oder von den diversen App-Stores. Weil wenn der Nutzer von anderen Nutzern erfährt, was gut und was schlecht ist und was gut funktioniert und da auch entsprechende Referenzen da sind, dann ist das sicher etwas, das einen sehr guten Dienst leisten kann in Richtung, habe ich Vertrauen zu dieser Plattform und zu diesem Betreiber. Also man will sich nicht nur auf den einzelnen Betreiber verlassen, sondern eher auf die Community. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Mhm. Und wenn man das rüberbringen kann als Plattformbetreiber, dass da eben auch eine Community-Bewertung da ist, dann kann das funktionieren.
Führt zur Neutralität.
Führt dann schlussendlich auch zu Neutralität und Vertrauen, weil ich nicht nur als Plattformbetreiber sage, das ist gut und das ist schlecht, sondern weil die Nutzer das sagen. Ja.
Kommen wir zum Thema Setup einer Plattform. Welche Infrastruktur braucht es, damit eine Plattform überhaupt ermöglicht wird?
Das hängt vom Plattformtyp ab, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt auf den typischen Handelsmarktplatz schauen als Plattform, das ist relativ klar, da braucht es die Infrastruktur bezüglich Online-Shop, Bezahl- und Registrierungsmechanismen, Bestellmechanismen. Auch dieses zuvor genannte Rating ist ein wichtiger Punkt bei so einer Plattform. Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie stelle ich das sicher, dass da nur gute Dinge drauf sind. Security ist ein wichtiges Thema, weil es geht ja um die Industrie und nicht um den Consumer-Bereich, da ist es noch einmal eine ganz andere Dimension. Das ist bei den typischen Handelsmarktplätzen. Wenn es jetzt mehr eine Engineering-Plattform ist, da glaube ich, spielt das Tooling eine ganz wesentliche Rolle, das ich zur Verfügung stellen muss, damit ich dem Nutzer das Leben möglichst erleichtere und ohne viel Programmieraufwand die Plattform nutzen kann. Und bei klassischen Automatisierungsplattformen, wo sich die Keva ja auch dazu zählt, da braucht es einfach das Portfolio, ja, in Hard und in Software, auf das ich aufsetzen kann, mit gereiften Technologiemodulen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und zweiter ist, das gehört für mich auch zur Infrastruktur dazu, dieser Experten-Support, den ich brauche, weil das Ganze einfach eine Komplexität hat, naturgemäß, die ich nicht immer nur mit Tools erschlagen kann. Ja. Und wenn ich das alles erfüllen kann, glaube ich, neben Safety- und Security-Aspekten, dann bin ich von der Infrastruktur her gut aufgestellt mit der Plattform.
Wie realistisch ist es in der Robotikindustrie, den App-Ansatz zu verfolgen? Sprich, ich lade mir, wie bei den Apps, wo immer alle Apps in Verwendung haben, Werkzeuge oder Komponenten runter, bezahle dafür und kann sie ab dann verwenden.
Ja, das wünscht man sich natürlich. Man hat das auch so im Kopf von den Smartphones und Tablets. Ich glaube, da muss man schon realistisch sein. Im industriellen Umfeld kann man das so nicht eins zu eins umsetzen, weil einfach die Vielfalt an Applikationen viel größer ist und auch die Basis, auf der ich aufsetzen kann, viel stärker variiert. Also wenn ich vom Smartphone zum Vergleich wieder ausgehe, die Smartphones sind ja sehr stark standardisiert von dem, wie sie aufgebaut sind, mit Speichern, mit Prozessoren, mit den Sensoren auch. Und da gibt es halt diese zwei großen Welten mit Android und Apple. Und ich weiß, wenn ich mich da an das Betriebssystem halte mit meiner App, dann funktioniert das. Im industriellen Umfeld ist ja das ganz anders. Da gibt es viel mehr unterschiedliche Steuerungshersteller mit unterschiedlichen Betriebssystemen und alles Mögliche. Und dementsprechend ist es auch viel schwieriger, hier eine Standard-App zu erstellen, die ich mir dann runterladen kann. Und sehr oft will ja der Nutzer das ja auch gar nicht. Weil beim Smartphone, da nutze ich es ja typischerweise privat oder manchmal auch im Firmenumfeld, aber ich verkaufe es nicht in einer Maschine. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber das in einer Maschine verkaufe, dann will ich mich hier differenzieren. Das heißt, ich will die App nicht einfach nehmen und da einbauen in meiner Schiene, sondern ich will sie ja anpassen. Ich will da meine USPs reinbringen. Das heißt, ich würde hier nicht von klassischen Apps reden, sondern eher von Skills, auf denen ich aufbaue, oder von Lösungstemplates, die ich verwende, die ich dann aber anpasse. Mhm. Und abändere und einen zusätzlichen Aspekt reinbringe als Firma. Und so muss man das Ganze auch sehen, hat aber trotzdem einen Riesenwert, auch wenn es jetzt nicht diese klassische App ist. Ja. Es ist, ich würde es als Lösungstemplate bezeichnen, ja, oder als Skills-Bibliothek, die man halt dann individualisiert anpassen kann.
Easy to use, aber muss anpassbar sein.
Easy to use, genau. Und da kommt dann die Tools-Unterstützung wieder ins Spiel, damit das einfach geht. Und ja, genau, das ist der Aspekt.
Frage in eine ähnliche Richtung, was wir auch aus dem privaten Umfeld kennen. Wie sehr sind Industriekunden aus deiner Sicht bereit, Abos abzuschließen? Also geben sie ihr okay für Daten und diese Vorgehensweise, Abos abzuschließen, oder ist es nur zu weit weg? Weil Inhalte von dem, was ansteht, zu komplex sind, weil man da wieder das Beratungsprinzip brauchen, wie wir es vorher diskutiert haben.
Ich glaube, das scheitert weniger an dieser Komplexität und an der Beratungsnotwendigkeit. Es ist eher, eigentlich ist es ja ein Paradox, weil dieselben Firmen, die sind es ja durchaus gewohnt, im IT-Bereich auf Abo-Modelle zu setzen. An jedem Arbeitsplatz, von jedem Ingenieur, von jedem Einkäufer, von jedem Manager werden Tools verwendet, Software-Tools, wo es Abo-Modelle gibt. Ja. Gleichzeitig sind dieselben Leute, wehren sich aber dagegen, wenn sie jetzt eine Software oder eine Steuerung für ihre Maschine zukaufen, die sie produzieren, hier auf Abo-Modelle zu setzen. Das merkt man schon nach wie vor. Warum ist das so? Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen. Andererseits ist man es nicht gewohnt in diesem Bereich. Es sind auch die Endkunden nicht gewohnt. Das heißt, wenn man ein Abo bezieht, muss man es ja auch an den Endkunden mehr oder weniger weiterverkaufen, sonst hat man da irgendwie eine Lücke drinnen. Und ich glaube, der Einkauf tut sich auch schwer, weil das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Die einen Lieferanten sind noch im klassischen Modell, die anderen sind vielleicht schon in einem Abo-Modell. Jetzt hat er zwei Lösungen im Angebot, muss die zwei vergleichen. Ein Abo-Modell mit einem klassischen One-Time-Payment-Modell zu vergleichen, macht es immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, die tun sich leichter, wenn sie sagen, alle machen mir ein Angebot One-Time-Payment oder alle machen mir ein Angebot Abo. Und dementsprechend, wenn alle jetzt schlagartig umsteigen würden auf Abo-Modell, dann glaube ich, wäre es gegessen und sie würden es auch akzeptieren. Aber so ist es eben nicht. Und darum braucht das seine Zeit. Aber der Trend geht in diese Richtung und es hat ja auch Vorteile, ja, weil man den ganzen Invest nicht am Anfang hat. Aber aktuell ist es noch schwierig. Bei den Tools wird es eher akzeptiert, aber bei der klassischen Steuerungssoftware aus meiner Sicht weniger.
Abschließende Frage, Christian. Wäre Keber als Unternehmen nicht prädestiniert dafür, das Unternehmen zu sein, das die Robotikplattform, die wir vorher diskutiert haben, ins Leben ruft? Die Großen warten, schauen zu oder haben es zum Teil nicht notwendig. Keber mit extremer Expertise im Bereich Robotik, wäre das nicht aufgelegt?
Ja, aus technologischer Sicht und vom Marktzugang her durchaus, weil wir wären ja auch kein klassischer Mitbewerber, weil wir keine Roboter in dem Sinn verkaufen. Mm. Auf der anderen Seite ist Keber natürlich, obwohl wir immer bekannter werden, auch in diesem Bereich der Robotik, noch nicht auf diesem Bekanntheitsniveau, das man wahrscheinlich braucht, um so eine Plattform wirklich erfolgreich pushen zu können. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch das Thema Investment. Wie schon gesagt, braucht es einfach eine kritische Masse und ein Volumen und die Partner dazu. Und ich glaube, eine Firma in der Größenordnung von Keber hat zwar das technologische Know-how, aber es braucht trotzdem Partner, um sowas auf die Beine zu stellen, von der Größenordnung her. Also das würde uns, glaube ich, schon in Summe dann überfordern, aber ist ja nicht ausgeschlossen. Also wir sind ja auch auf diesem Wege unterwegs, aber eben nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen.
Christian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke in Plattform und Robotik und Keber. Danke für das sehr gute Gespräch.
Danke ebenfalls.
Schwenk mit der Kamera bzw. das Mikrofon auf Martin und Camro X, den Plattformansatz von Keber Industrial Automation. Keber positioniert diese Plattform, die aus Hard- und Software besteht, als The Industrial Automation Plattform, die offen, modular und easy to use ist. Martin, wie ist Camro X einzustufen in die Diskussion, die wir vorher geführt haben. Ist es eine reine Vertriebsplattform?
Also eine reine Vertriebsplattform ist es definitiv nicht. Es ist eher eine Automatisierungsplattform, die aus einem Hardware- und Software-Produktportfolio besteht und die Basis ist dazu ein Betriebssystem namens Linux. Und Linux ist dementsprechend so gestaltet oder unser System ist so gestaltet, dass es eine offene Architektur hat, damit man auch unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Ebenen, Technologiemodule integrieren kann. Und der Kunde wählt dann nach Bedarf eben sein Modul, das er integrieren will, oder er wählt von Keva die unterschiedlichen Module aus, sei es zum Beispiel Security, sei es ein Robotikkern, sei es Visualisierung, sei es nur die Steuerung selbst. Und wir von Keva setzen hier auch die notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, die sogenannten APIs, damit der Kunde hier auf unterschiedlichen Ebenen sehr einfach eingreifen oder sein System gestalten kann. Und auch Drittanbieter kann der Kunde oder können wir einbieten. Das heißt, sei es jetzt irgendeine Kamera oder irgendein anderes Modul, ist sehr einfach durch die Modularität integrierbar. Und das macht die Keva aus oder das die Automatisierungsplattform von Keva aus, damit man durch diese vordefinierten Pakete, durch diese vordefinierten Module sehr schnelles Time-to-Market hat.
Einerseits und andererseits zwingen wir niemanden bei uns zu kaufen.
Genau, er kann das nehmen, was er von uns will oder das Beste, was es am Markt gibt, zusammenstellen.
Du hast vorher Kerne angesprochen. Wie ist die Robotik in diese Plattform eingebunden?
Ja, die Robotik ist ein sogenanntes Technologiemodul und dieses Technologiemodul ist in unsere Automatisierungswelt einfach eingebunden. Und sage ich mal, dieses Robotikmodul besteht wieder aus Untermodulen, zum Beispiel Tools für die Visualisierung, ein Safety-Modul, Diagnosemodule und diese Gesamtheit ist in unserem Linux-System eingebettet. Aber der Kunde kann auch zum Beispiel seinen eigenen Robotikkern mitbringen und kann von uns nur die Visualisierung oder das Safety-Modul verwenden und dadurch kriegt er den Nutzen, den er für sich benötigt. Ja, und so eine Integration von einem Robotikkern, wenn der Kunde hier seinen eigenen mitnimmt, geht relativ rasch.
Was finde ich jetzt alles auf diese Plattform Camera X? Was muss ich selber zusammensuchen bzw. woanders suchen? Und gibt Keva da noch Hinweise auf Lücken? Das heißt Komponenten, die wir als Unternehmen nicht anbieten, aber wir verraten, wo man die finden kann?
Ja, bei uns findest du alles, was du, sage ich mal, rund um die Automatisierung brauchst. Das heißt, es ist einmal ein skalierbares Steuerungsportfolio von unterschiedlichen Leistungsklassen, die man für unterschiedliche Anwendungen benötigt, inklusive IO-System, inklusive Antriebstechnik, inklusive stationäre und mobile Panels. Ebenso findet man, wie ich zuerst schon erwähnt habe, Safety- und Security-Module, Safety unterschiedlicher Art, sogar von, sage ich mal, einfachen Achssteuerungs- Logiken, aber auch für Safety, was man für die Robotik benötigt. Dann haben wir natürlich auch Applikationen, Schrägstrich-Skills implementiert, Wizards zum Beispiel für Palettieren, für unterschiedliche Applikationsarten oder Schweißpakete. Und natürlich, das ist von der Steuerungswelt, da kommen wir auch her. Es ist auch neben dem Robotikmodul eine Standardsteuerungs-SPS integriert. Und natürlich diverse Feldbusse, diverse Feldbusanbindungen, sei es OPC-UA, also das sind so Standardschnittstellen, die wir auch anbieten. Was wir nicht anbieten, zum Beispiel, ist Bilderkennung oder Bildverarbeitung. Hier arbeiten wir mit Drittanbietern zusammen, die man aber auch wieder, sage ich mal, sehr einfach integrieren kann. Zusätzlich bieten wir auch nicht selbst an Kinematiken, also die Mechanik selbst von einem Roboter. Die kann man aber auch wieder von einem unserer Partner dann dementsprechend beziehen. Mhm.
Welche sind die nächsten Entwicklungsschritte dieser Camera X-Plattform, vor allem jetzt in Bezug auf Robotik? Also vielleicht haben wir eine Bestandsaufnahme, was es gibt, das hast du vorher auf den Punkt gebracht. Was können wir in Zukunft erwarten?
Also generell versuchen wir, unsere Plattform noch hardwareunabhängiger zu machen. Das ist, sage ich mal, ein Ziel, was wir weiterverfolgen. Das ist auch ein Trend, der stark in diese Richtung geht. Zusätzlich arbeiten wir noch an einer hochintegrierten Lösung für Robotik. Intern nennen wir das Hiroko. Das ist ein sehr kompaktes Robotikmodul mit, sage ich mal, Steuerungslogik, Antriebstechnik, die notwendige Safety und alles, was dazugehört, auf, sage ich mal, einem sehr kompakten Board, damit man hier, sage ich mal, eine sehr effiziente Lösung hat, um einen Roboter bedienen zu können. Zusätzlich, wir wollen immer hardwareunabhängiger werden, auch Im Bereich Safety arbeiten wir hier an Konzepten, dass die Robotik Safety hier einfach einen Schritt hardware unabhängiger wird, nur auf einer Software läuft. Und ja, das weitere Ziel hört man auch immer, sage ich mal, ist aktuell im Trend. Wir beschäftigen uns sehr stark auch mit künstlicher Intelligenz. Wie können wir künstliche Intelligenz auch im Bereich der Robotik verwenden? Und hier liefern wir auch ein Paket, wo man erste Schritte machen kann. Und ein weiteres Ziel ist auch noch, dass wir noch mehr Standardschnittstellen anbieten, damit die Kunden hier noch auf unterschiedliche Ebenen weiter zugreifen können in unserem Standardmodul.
Jetzt spielen wir das Spiel. Ich bin zuständig für Marketing. Ich habe sehr viel versprochen. Und du bist beim Kunden und musst das gerade biegen, was wir alles versprochen haben. Was macht Camero X einzigartig im Vergleich zu anderen Plattformen? Also wir behaupten ja alle dasselbe. Wir sind modular, wir sind offen. Sind das Buzzwords? Und wie kannst du diese so auf den Punkt bringen, dass du sagst, nein, Camero X ist einzigartig, weil?
Ne, Camero X ist einzigartig. Auf der einen Seite die Offenheit, die besticht, weil es auf unterschiedlichsten Ebenen bis zum untersten Layer offen ist. Das Weitere ist auch, Security ist immer ein Riesenthema mittlerweile oder wird bei allen Anfragen, die wir im Haus haben, ist das die oberste Anforderung. Hier haben wir mit Linux, sage ich mal, kann man diese Security-Anforderungen sehr gut erfüllen. Zusätzlich, die Einzigartigkeit vom Camero X ist auch diese Offenheit, dass es wirklich einfach ist, sein eigenes Know-how oder seine eigenen Prozessthemen hier einfach zu integrieren, weil man will ja nicht immer alles doppelt oder dreifach entwickeln, wenn man irgendwo auf ein anderes System migriert. Und das ist vielleicht auch eher ein Keva-Spezifikum. Wir stehen sehr rasch mit unserem Experten-Support zur Verfügung. Und ich denke, dadurch hat der Kunde einen sehr schnellen Zugriff auf unsere Entwicklung und dadurch können wir sehr schnell reagieren. Das hebt uns, sage ich mal, von Wettbewerb ab, neben den genannten Technologiepaketen.
Wo gibt es im Falle GEMA Grenzen bei dieser Plattform Camero X? Also was kann sie nicht oder bietet sie nicht und wird sie auch nie bieten, wo du sagst, okay, das ist dort abgegrenzt?
Was es nicht gibt, habe ich zuerst schon erwähnt, wir werden nie auf unsere Mechanik anbieten. Das wird es auf dieser Plattform, Automatisierungs-Vertriebsplattform, nie geben. Wir bieten auch aktuell noch keine komplett fertigen, integrierten Third-Party-Lösungen an. Es ist möglich, aber die bieten wir nicht selber an, dass man die integrieren kann. Und was es aktuell noch nicht serienmäßig gibt, aber wir gerade in der Überführung sind, ist so ein AI-Paket, also ein künstliches Intelligenzpaket, wo wir erste Feldeskunden im Test haben und ja, das wird es demnächst geben, aber aktuell noch nicht. Serienmäßig verfügbar.
Was sind deine Erfahrungen, wenn du bei Kunden bist? Ab wann gehen Kunden die Augen auf, wo sie sagen, boah, das bringt mir jetzt erheblich weiter, diese Plattform? Wann ist dieser Willhaben-Effekt da aus deiner Erfahrung?
Ja, wir versprechen sehr viel in den Erstgesprächen den Kunden, dass er seinen Roboter innerhalb von ein, zwei Tagen fahren kann und dass auch, sage ich mal, bestimmte Applikationen nur konfigurieren muss. Und wenn der Kunde dann das System bei sich am Tisch liegen hat und das dann tatsächlich ausprobiert an seinem echten Roboter und sagt, ja, nach zwei Tagen, cool, das Ding fährt wirklich, ihr habt das gehalten, was ihr versprochen habt, dann ist das schon einmal eine gute Bestätigung. Auch, sagen viele Kunden, die hohe Stabilität und die Verfügbarkeit, also die Robustheit des Systems, die ist schon bestechend. Also da kommen dem einen oder anderen Kunden, der glaubt das vorher nicht, aber wird dann nach einem längeren Einsatz definitiv bestätigt. Und habe ich zuerst schon erwähnt, er schätzt es sehr, wenn Experten sehr schnell am Tisch sitzen. Wir haben noch weitere Möglichkeiten mit Tools zur Diagnose, die einfach dem Kunden, unserem Schlagwort entsprechend easy to use, auch tatsächlich helfen, dass er da seine Maschine gut überwachen kann oder gut monitoren kann.
Im ersten Podcast oder im vorigen Podcast mit Heiko und mit Robert haben wir darüber geredet, dass durch die Teilekrise, die es gegeben hat, Unternehmen sich mehr Lieferantenstrategie zugeschnitzt haben, aber gleichzeitig lieber nur auf einer Plattform sich beraten oder einkaufen möchten. Wie geht Geber darauf ein, dass Kunden sich von mehreren Plattformen bedienen müssen, es aber eigentlich nicht wollen? Welche Hilfestellung bieten wir da, beziehungsweise welche Rollen können wir da spielen?
Nee, ich denke, wie zuerst schon erwähnt, die Offenheit ist ja sicher eine Hilfestellung von unserem Betriebssystem oder von unserem Linux-Basissystem mit den Integrationen. Aber aus meiner Sicht werden sich auch für den Kunden unterschiedliche Plattformen durchsetzen. Also es wird sich nicht nur die eine durchsetzen, sondern diejenige durchsetzen, die am meisten akzeptiert ist. Und ja, es wird unterschiedliche Qualitäten von Plattformen geben. Einerseits diese, die mehr nur Anbieter koordinieren. Das zweite eben, wie zuerst erwähnt, auf so eine Automatisierungsplattform. Und ja, hier versuchen wir einfach den Kunden dementsprechend gut zu beraten. Und ja, Keva kooperiert ja mit unterschiedlichen Plattformanbietern oder die sich in diese Richtung entwickeln, sei es ROS, sei es Intrinsic. Mhm. Ja, und hier versuchen wir einfach auch mit der Offenheit dem Kunden zu helfen, dass er sich, sage ich mal, nicht nur auf eine Plattform einigelt.
Mhm. Wir haben vorher gesagt, dass CameroX keine reine Vertriebsplattform ist. Du nennst sie eine Automatisierungsplattform und sie sorgt für Transparenz und zeigt auf, was alles möglich ist. Gehst du davon aus, beziehungsweise planen wir das fix, dass wir mit dieser Plattform auch den Umsatz steigern werden? Und wenn ja, kannst du eine Größe angeben?
Eine Größe ist immer schwierig, aber natürlich gehen wir davon aus, dass wir das Geschäft steigern können. Weil eine Plattform per se mit Offenheit soll halt dazu beitragen, dass man ein Geschäft skalieren kann, dass man dort gefunden wird, dass man hier Wiederverwendbarkeiten schafft, dass man hier dem Kunden einen Nutzen stiftet und, sage ich mal, auch davon profitiert, dass man von dieser Community, die sich dort etabliert und eigene Skills auch weiterentwickelt, davon lebt. Und ja, eine Plattform wird zum Geschäftswachstum beitragen. Es geht nicht nur um Umsatz, aber in der Größenordnung, wie die Robotik wachsen wird. Also ich gehe davon definitiv aus, dass das irgendwo zwischen 10% und 20% sein wird.
Siehst du Grenzen bei der Skalierbarkeit vom Geschäft durch eine Plattform?
Ja, die Grenzen aus meiner Sicht sind in der Industrie oder im Bereich Robotik oder, sage ich mal, wir beschränken es auf den Maschinenbau. Generell ist ein sehr träger oder sehr konservativer Markt. Und hier wird die Grenzen werden eher dort sein, wie schnell sind die Kunden oder auch der Maschine oder wie bereit ist der Markt hier sich zu öffnen und bestimmte Technologien zu akzeptieren.
Es ist zwar keine Vertriebsplattform, CameroX, aber welche Rolle spielt eine solche Plattform für den Vertrieb? Was bedeutet sie für den Vertrieb? Kann man Prozesse, Vertriebsprozesse in so einer Plattform verlagern? Wenn ja, welche sind es? Und wenn nein, was geht ganz sicher nicht?
Ja, aus meiner Sicht bietet eine Automatisierungsplattform definitiv dem Vertrieb eine gute Möglichkeit, mit dem Kunden in Dialog zu treten. Denn alle Kunden fordern aktuell diese Hardware-Unabhängigkeit und, sage ich mal, eine Plattform, so wie wir sie verstehen, geht genau in diese Richtung und somit ist es für den Vertrieb bei der Akquisition definitiv eine Erleichterung, hier einfach in den Dialog einzusteigen, weil, ich habe es zuerst schon erwähnt, der Kunde möchte ja, wenn er sein eigenes Prozess-Know-how in ein Paket, in ein Modul geschachtelt hat, das nicht wieder neu entwickeln, wenn er auf eine andere Architektur wechselt und somit findet man hier immer sehr, sehr guten Einstieg. Und diese Wiederverwendbarkeit, die schafft ja dem Kunden auch einen dementsprechenden Nutzen und, sage ich mal, dieses schnelle Time-to-Market hilft hier dem Kunden, wenn der sieht, dass das einem einen Nutzen bringt, ist er sehr offen für ein Gespräch und das hilft dem Vertrieb bei der Akquisition.
Ist die Anbindung, Stichwort Vertrieb, ist die Anbindung von Konfiguratoren oder auch möglicherweise von einem Webshop ein Muss für eine solche Plattform? Wir haben jetzt einen Produktkonfigurator für HMI-Geräte ins Leben gerufen oder erschweren die das Ganze nur, weil es das komplexer macht?
Ich denke, das hängt immer von der Ausprägung und den Möglichkeiten des Konfigurators ab. Wie man es bei uns gesehen hat, jetzt, sage ich mal, der HMI-Konfigurator, kann man sehr schnell bestimmte Elemente oder bestimmte Visualisierungskomponenten konfigurieren. Aber je komplexer ein Automatisierungssystem wird, je mehr, glaube ich, kommt ein Konfigurator an seine Grenzen, beziehungsweise wird hier die Beratung gewünscht, auch seitens des Kunden. Aber aus meiner Sicht, ein Konfigurator hilft definitiv zu Beginn eines Gesprächs oder zu Beginn einer Themenstellung, damit man schon einmal sich eingrenzt, ja, was sind die Anforderungen, in welche Richtung geht es grundsätzlich, welche Themenstellungen sollen beackert werden. Und wenn ich das schon mal über einen Konfigurator in eine bestimmte Richtung treiben kann, dann ist es sicher unterstützend und man ist schneller wieder mit den richtigen Experten am Tisch.
Genau. würde auch dazu führen, dass der Vertrieb sich eher um die komplexe Beratung kümmern kann.
Genau.
Und nicht so sehr bei den Basissachen. Aus deiner Sicht, wie weit sind wir in der Industrie davon entfernt, dass alle Automatisierungsanbieter sich zu einer Plattform zusammenschließen? Der Markt ist groß genug, jeder hat seine unterschiedlichen Schwerpunkte. Eine Vielzahl an Plattformen würde ja nicht unbedingt zu dieser Transparenz beitragen, die wir brauchen.
Das ist eine gute Frage. Das wird sich weisen, wo die Reise hingeht. Aber aus meiner Sicht sind wir da schon noch ein Riesenstück weg, dass sich alle auf, sage ich mal, eine Plattform einigen und dann auf diese eine Plattform unter Anführungszeichen einzahlen. Aber es kann sich schon in diese Richtung entwickeln, dass einige wenige sich durchsetzen werden, aber zum Beispiel dann in diesen wenigen auch wieder Spezialisierungen auftreten werden, zum Beispiel in bestimmten Segmenten, in bestimmten Nischen, damit man dann zum Beispiel jetzt für Packaging dann wieder vielleicht entwickelt sich aus einer Plattform wieder eine weitere Plattform. Das ist so, wie es beim Android oder Apple, dass man, sage ich mal, das auf zwei Plattformen oder auf drei weltweit oder auf wenige beschränken kann. Das, glaube ich, ist ein nicht erreichbares Ziel.
Aber es wäre eine Chance.
Es wäre eine Chance und, sage ich mal, der den ersten Aufschlag macht, wird sich eine gute Lead-Funktion übernehmen können. Und dann schauen wir mal, ob sich noch weiterentwickeln oder ob sich dann die eine durchsetzen wird oder auch nicht. Aber ich glaube, das wird eher schwierig.
Das Beispiel, was wir auch im vorigen Podcast diskutiert haben, ist ja Unchained, der auf einmal Preise salonfähig gemacht hat. Und somit wird auch über Preise gesprochen.
Ja, es ist jetzt mal ein erster Versuch aus meiner Sicht. Wie weit sich dieses durchsetzen wird, wird man auch sehen, aber ist definitiv der Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt noch einmal zur Eingrenzung bezüglich CameraX. Was wird CameraX nie schaffen oder nie anbieten können? Welche Prozesse oder welche Schritte werden nie von einer Plattform abgedeckt werden können? Also, weil Automatisierung ist ja Vertrauenssache und ist sehr beratungsintensiv. Wo liegt da die Grenze? Oder hat das mit dem Gegenüber zu tun?
Naja, ich glaube, du hast das jetzt gerade erwähnt. Also man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt für ein Steuerungssystem eine Architektur verwendet, wo man sich, sage ich mal, für die nächsten Jahre entscheidet, dann ist es nicht, dass man das einfach schnell in einem Konfigurator oder auf einer Plattform zusammenklickt. Dann ist das immer noch auch Vertrauenssache. Es hat ja immer auch noch zwischen Mensch und Mensch passiert hier ein Dialog. Und somit wird es nie eine ohne Beratung eine finale Lösung sein, wenn man sich für eine neue Plattform entscheidet oder für eine neue Architektur entscheidet. Für was es, glaube ich, schon gut geeignet wird, ist für das Nachladen von bestimmten Elementen, für Zusatzfeatures dort schon, aber diese Beratung, die ist sehr komplex, die ist erst erwähnt. Ich glaube, dieser Prozess in der Industrieautomatisierung von sehr konservativ, sehr träge, das ist, dauert auch noch eine gewisse Zeit und ja, wird hier noch immer den Menschen auch benötigen für Beratung, für ja, ich vertraue dann auf dieses System von dieser Firma, weil mich dieser hier gut begleitet hat.
Gibt es aus deiner Sicht auch regionale Unterschiede, auch auf Vertriebsebene, die sich positiv oder negativ auf die Entwicklung einer solchen Plattformstrategie auswirken können, vergleichbar mit regionalen Unterschieden im Vertrieb? Und wenn ja, wie gehen wir damit um oder wie berücksichtigen wir diese Unterschiede, wenn wir über CameraX reden?
Also ich glaube schon, dass das, sehen wir jetzt schon, es gibt etablierte Geschäftsmodelle, sage ich mal, die am ersten Blick gleich funktionieren, aber wenn man in die einzelnen Regionen der Welt schaut, wird das dann auch wieder anders gelebt oder anders gehandhabt. Es gibt sogenannte Packages, bei den anderen gibt es Softwarelizenzen einfach zum Nachladen. Also das gibt es regionale Unterschiede, die auch zu berücksichtigen sind und so wird sich das auch bei einer Plattform entwickeln, weil in Asien ist das vielleicht anders gestaltet als wie hier in Europa, als wie in Amerika, wo jetzt schon Geschäftsmodelle anders geartet sind und das wird auch bei den Plattformen dementsprechend sein. Aber wenn ich jetzt auf Europa schaue, man beginnt vielleicht mit einer Plattform und lernt dort das erste Mal und wendet diese Themen dann auch in den anderen Regionen an oder auf den anderen Plattformen, die nachfolgen werden.
Also kein Hemmschuh?
Kein Hemmschuh, definitiv nicht.
Vielen Dank, Martin, für die Einblicke in CameraX, the Industrial Automation Platform.
Danke.